Ich bin der Stefan und Vater einer dreijährigen Tochter namens Toni.
Ich bin Florian und bin der Vater einer dreijährigen Tochter und die heißt Rosalie.
Vater, Kater. Wie wir als Väter glücklich scheitern.
Hallo,
Servus, Anja.
Hallo.
Hörst du Florian jetzt sprechend, hörst du mich?
Ich höre dich.
Ja, Stefan.
Hörst du mich auch?
Ja.
Ah, super, ja, schön. Das ist immer das Soundcheck. Das klang jetzt etwas fast so, ja, ich höre dich auch. Labert schon wieder da. Willkommen beim Vaterkater, unserem Podcast über das Glück und Scheitern als Vater. Ich bin der Stefan und heute, endlich, nach so langer Zeit, sitzt mir der Florian wieder mal gegenüber. Hallo Florian.
Ich kann es nicht glauben, wir sitzen uns wirklich wieder gegenüber. Also jetzt, was wir telefoniert haben in unserem Podcast, ich meine, ich finde es auch nicht unsympathisch, so zu telefonieren. Aber ja, wir sitzen wieder im gleichen Raum und schauen uns an und dürfen reden.
Gut, Schussost, freue mich echt, dass wir uns wieder mal gemeinsam über unser Leben als Vater und Kater unterhalten können.
Tattoo Baby. Lieber Stefan, die Frage, wie es dir geht, erspare ich mir heute, weil, ja, ich erspare es mir halt, aber ich habe trotzdem eine Frage, das haben wir jetzt fast so eine Tradition entwickelt, die wir eigentlich schon wieder fast verloren hätten. Gibt es irgendwelche Anekdoten aus der letzten Zeit, wo wir uns jetzt nicht gesehen haben, über die du gerne berichten würdest mit deiner Tochter Toni?
Ja, die gibt's. Es gibt eine große Anekdote, da rede ich gern darüber, weil die jetzt erst vor ein paar Tagen passiert ist und ein Meilenstein auch in ihrem Leben war und ihr dem beiwohnen durfte. Nämlich, die Toni ist ja bisher immer Laufrad gefahren. Ja? Also mit dem Laufrad ist er hingefahren zum Kindergarten, das hat ja alles taugt und das wurde langsam zu klein. Und dann haben wir jetzt langsam probiert, ein Fahrrad für sie zu kaufen und mal schauen, ob sie das mit den Pedalen und so auch hinbekommt mit dem Fahrrad. Und da haben wir uns beim Mistfest in Wien beim Tandler ein Radl für sie gekauft, ja, vor zwei, drei
Mistfest.
Wochen.
Mistfest, ich habe sofort an Mistgabel und Misthaufen gedacht, aber du bist in Wien natürlich.
Dort gibt es so einen Tandler-Flohmarkt und da haben wir ein Radl für sie gekauft. Und die ersten, ich habe gedacht, das wird sie relativ schnell checken, weil sie mit dem Laufradl auch gut unterwegs ist und sie gut bewegt. Aber dann habe ich gemerkt, Pedale und so, das ist ein bisschen schwieriger, das ist gar nicht so leicht für sie, haben wir zwei, dreimal probiert und dann haben wir es wieder mal ein bisschen lassen. Und letztens, jetzt vor ein paar Tagen, bin ich dann mit ihr am Vormittag in den Park gegangen und habe das Radl mitgenommen. War eher ein bisschen leicht bewölkter Tag noch, Stimmung war jetzt auch nicht wahnsinnig gut, aber dann sind wir da gewesen, wenig Leute im Park und dann haben wir gesagt, pass, probieren wir das nochmal, gehen wir nochmal Radl fahren, Toni. Und ich halte sie da so, weil es geht so leicht bergab und sie hat immer gesagt, Papa, halt mich fest mit beiden Händen. Ja, also sie rauf auf die Pedale, Lenker gerade, aber ich halte sie nur an der Jacke hinten so mit beiden Händen und dann sage ich, legen wir los, aber dann halte ich sie nur, während sie fährt und sie merkt so, wie sie ein bisschen Angst hat, ja, unsicher ist, so ich soll sie nicht loslassen. Ja. Aber sie tritt und fährt, aber eben nur mit meiner Hilfe beim Festhalten. Und dann haben wir das so zwei, dreimal gemacht und gedacht, okay, weiß nicht, irgendwie müsste jetzt da nochmal ein Moment kommen, wo sie jetzt vielleicht allein fährt. Und, aber irgendwie hat sie trotzdem ein bisschen Angst. Und dann haben wir das nochmal gemacht und dann ist echt was Spannendes passiert. Und zwar habe ich sie wieder gehalten und geschoben und sie ist getreten und dann habe ich eine Haube eingesteckt gehabt in meiner Jackentasche. Und dann schiebe ich sie so und dann fällt mir die Haube aus der Tasche und ich lasse die Toni los und greife runter zur Haube, um die aufzuheben. Die Toni fährt weiter, dreht sie um zu mir, schaut mich gerade an, als ich die Haube aufhebe und tritt aber weiter und fährt. Und auf einmal ist sie gefahren. Und ich habe so richtig gespürt in dem Moment, wie sie da aufgehört hat, offensichtlich zu denken, dass sie jetzt vielleicht hinfährt oder dass was sein könnte und einfach macht und fährt und dann ist sie weitergefahren. Und das war der Moment Abfallen der, glaube ich, Angst und Unsicherheit und sie hat gecheckt, ich kann's und hat sich voll gefreut und ist dann halb durch den Park gelaufen, voller Euphorie und hat geschrien. Ich habe mich gefühlt wie, also kennst du den, da gibt es so einen Tanzfilm, Billy Elliot aus dem Jahr 2000. Da spielt so in Nordengland, wo so ein junger Bub Tänzer werden will im taffen Bergbauernleben und sein Vater irgendwie sagt, ja, und dann wird aber aufgenommen zu dieser Tanzschule und der Vater läuft zu seinem Bergarbeiterkollegen und sagt, he fucking did it. Und so habe ich mich auch gefühlt, so durch den Park, he fucking did it.
Und was genau? Dein Loslassen hast du gefeiert, weil ich glaube, das war so der Moment, wo, ich, das ist ja immer so der Punkt auch, manchmal hat man das Gefühl, dass die Kinder das vielleicht eh schon viel länger könnten, aber dass man als Elternteil noch nicht das Vertrauen hat oder einfach nicht loslassen will. Aber ich gratuliere dir zu deinem Loslassen und natürlich zum Fahrradfahren deiner Tochter. Unglaublicher Moment, wie ich merke.
Ja, danke Florian. Es war wirklich unglaublich, weil ich echt so gedacht habe, ja, dieses einerseits das zu sehen, was ja bei Kindern auch, aber eh, wie du sagst, bei mir ja auch oder bei Erwachsenen, dieses Loslassen, du die Angst auf einmal loslassen und halt so Vertrauen. Ich kenne es früher noch vom Skateboardfahren, so beim Drop-In, wo man so von so einer Rampe reingedroppt ist und eigentlich so ins Nichts fahren musste und so, aber glauben muss, dass es funktioniert, ja, aber irgendwie Angst hat davor und das so zu sehen bei einer Dreijährigen war wirklich, muss ich echt sagen, so habe ich mir dann nachgedacht. Ich habe nämlich einen Tag später, das war jetzt vor ein paar Tagen, einen Tag später habe ich Geburtstag gehabt und der Geburtstag war für mich überhaupt nicht so wichtig, aber der Tag davor habe ich echt so das Gefühl gehabt, fucking best day of my life.
Ja, ich meine, ich glaube, dass ich mein Skateboard gefahren bin ich ja selber nie, aber das Loslassen, das habe ich, glaube ich, erst beim Kind so richtig erfahren dürfen, weil ich glaube, in solchen Momenten bin ich mir oft nicht sicher, ist es das wirklich das unter Anführungszeichen Unvermögen der Kinder, dass sie was nicht können, oder sind die Eltern einfach noch nicht bereit, dass die Kinder das können, also das Vertrauen in die Kinder, dass sie es können. Und das ist, finde ich, in der Vaterschaft oder in der Elternschaft immer so ein Ding. Also das Kind könnte es vielleicht eh schon viel früher oder schneller, wenn Mann oder Frau, also Mutter oder Vater früher es zulassen würde, wie zum Beispiel am Spielplatz das Kind über den Zaun klettern lassen.
Ja, aber so Kleinigkeiten im Alltag, oder? Ich meine, ist das bei euch ein Thema so, dass du dann vielleicht bisher irgendwie was gemacht hast für die Rosi und dann so loslassen, also Kleinigkeiten, weil das Radfahren ist ja wirklich so ein großer Schritt, aber hast du
das so... Das ist so die Mondlandung, ja. So die erste Mondlandung. Na, die Rosi fährt noch nicht Fahrrad, aber sie ist eine extrem mutige Schwimmerin. Wir waren ja jetzt erst im Urlaub, also so den Herbst, den Sommer noch ein bisschen in den Herbst getragen. Und ich bin echt total überrascht, wie mutig sie im Wasser ist. Ich meine, sie schwimmt noch nicht, sie braucht natürlich auch noch Schwimmflügel und so, aber trotzdem, also bis 30 Meter vom Ufer entfernt, auf der Luftmatratzen, völlig furchtlos, raus, rüber. Aber so einen Fahrrad-Loslass-Moment haben wir nicht, aber Katrin und ich, also meine Partnerin und ich, haben uns gerade so ein bisschen so in den letzten Tagen bemerkt, dass sie sehr viel beginnt, auf uns abzugeben, wenn sie was nicht kann, sagt sie immer, Papa soll machen oder die Mama, ich kann das nicht oder so, kommt jetzt sehr schnell. Und wir haben jetzt den Vorsatz einfach gemacht, so wir was nicht von selbst geht, dann muss sie halt probieren, bis es kann, oder es passiert halt nicht. Und dort gab es die kleinen Erfolgserlebnisse, wie zum Beispiel der Reißverschluss, der plötzlich doch von alleine zumachbar ist von der neuen Jacke, die so dick ist, dass man quasi, das ist total schwierig zusammenkriegt, aber es geht. Oder mein Lieblingsbeispiel, also ein Lieblingsbeispiel von mir ist das Klettern über den Zaun vom Kindergarten, weil das spaltet ja so die Elternschaft am Spielplatz. Weil die anlassen das überhaupt nicht zu, die wollen das überhaupt nicht. Und ich habe einmal einen anderen Vater beobachtet, wie er seinen Sohn dabei coacht, über den Zaun zu klettern. Und habe mir gedacht, ja, ich glaube eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich eher der Typ, der seine Tochter dazu coacht, dass sie über den Zaun klettert. Und gestern waren wir halt auch wieder am Spielplatz und sie wollte da drüber und hat gemerkt, mit der neuen, sagen wir mal jetzt dicken Jacke, weil es jetzt kalt ist, und mit den festeren Winterschuhen oder Herbstschuhen, Winterschuhen, ist es nicht so leicht, in das Gitter reinzusteigen. Und da bin ich auch daneben gestanden und gesagt, nope, entweder du kannst das alleine oder dann müssen wir halt außen rumgehen halt. Und Und auch die Mission war dann schnell erledigt. Und dann wollte sie noch eine kleine Mauer erklimmen und davon runterspringen. Und da hatten wir das gleiche Spiel. Sie wollte zuerst nicht alleine oder hat probiert, ganz also halbherzig probiert und gemerkt, das ist nicht leicht. Und gleich sagt, Papa, hilf mir darauf. Und ich habe gesagt, Rosi, gleiches Spiel wie vorher. Wenn du es selber kannst, dann passt, weil dann kannst du es körperlich, dann schaffst du es, darauf zu klettern. Und dann sollte das auch passen. Aber ich helfe dir nicht dabei. Und siehe da, 10 Sekunden später steht Humpty Dumpty auf der Mauer und ist nicht runtergefallen und zerbrochen, sondern runtergesprungen in einen regennassen, feuchten Rasen. Also es war, hat dann auch super gepasst. Aber Fahrradfahren war es nicht, aber es waren kleine Mondlandungen, eher so Stanley Kubrick-Mondlandungen.
Du, die braucht es auch, ja. Die braucht auch die kleinen Mondlandungen im Alltag und nicht nur die sozusagen historischen Wikipedia-Eintrags-Mondlandungen. So,
ja. Ja, es sind so die Mini-Wikipedia-Eintragungen im Tagebuch der Elternschaft.
Schön, aber das freut mich ja für die, weil loslassen in dem Fall ist ja auch ein bisschen ein Stichwort über unseres heutigen Themas, was ja eigentlich das Gegenteil von loslassen ist, wenn die Kinder krank sind, was das für die Familie heißt, für uns und für die Kinder und die ganze Dynamik und wie man damit umgeht, weil da ist ja loslassen echt im genau das Gegenteil, nämlich da kommt man schnell in Panik und überlegt, was machen wir jetzt um 1 in der Nacht oder im Urlaub oder wo auch immer. Und darüber reden wir jetzt heute mal in unserer Herbstepisode. Kranke, ja. Kinder, kranke Eltern? Fragezeichen.
Kranke Kinder, kranke Eltern. Naja, der Herbst ist ja die Zeit, wo die Kinder, wo halt die Krankheitssaison halt wieder ganz stark beginnt. Und ich finde, dass es wirklich ein großes Thema ist in der Elternschaft. Und ich finde, dass da jeder kann da was von sich geben, wo ein anderer sagt, warum hat man das nicht wer gleich gesagt. Und schauen wir mal, ob wir da was weitergeben können.
Ja, erzähl mir mal. Also wir haben vor, dieses Thema jetzt mal unter uns zu besprechen. Und wenn Sie es ausgeht, rufen wir meine Partnerin, die Anja, an als Mutter, ob die da andere Erfahrungen oder noch zusätzliche Erfahrungen
als Gegenposition, hat. Als Wahrnehmungsgegenposition.
Oder als andere Wahrnehmung, vielleicht ist das genau der richtige Begriff. Aber wie waren deine Wahrnehmungen oder deine Erfahrungen mit der Rosi und Kranksein bisher so? Was habt ihr noch so durchgemacht?
Also das erste Kranksein, das war noch vor Kindergartenzeit. Die Rose ist ja, so wie die Toni auch, im Lockdown-Zeiten geboren. Also das heißt, da war ziemlich Isolation und das Krankwerden war halt nicht so präsent, weil wir ja alle irgendwie für sich waren und isoliert. Aber so mit 1,5 Jahren war es dann doch so weit, dass sie das erste Mal so Magen-Darm, also ich hätte gesagt, es war nur Magen, weil sie hat halt nur gekotzt. Und es war wirklich ein ganz extremer Moment für uns als Eltern, weil wir das vorher noch nicht gesehen haben, also wenn ein Kind so speibt und so lange erbricht und nichts mehr zu sich nehmen kann, das halt dann halt schon wirklich so fast wie ein Zombie, ist er vegetiert, fast wie ein Zombie, also nichts mehr, also er sich nicht mehr bewegt. Also ich weiß nicht, es gab den einen Moment, wo ich zur Katrin gesagt habe, hörst du das? Und sie sagt, nein, was meinst du? Ich sage, das ist still, wir hören das erste Mal seit 1,5 Jahren nichts, also unser Kind war auf einmal still und das Bild dazu und das Auge war fieberfrei. Also sie hatte vielleicht 37,5 oder so. Also war nichts, was irgendwie jetzt, wir haben voll lange geglaubt, unser Fiebermessgerät ist kaputt oder so. Weil wir haben da immer nur die Extreme gekriegt, auch bei den anderen Beispielen. Also entweder hat es was anderes, also es kann nicht sein, die kann nicht so ausschauen, so sich so auskotzen und dann halt kein Fieber dabei haben. Und sie hat wirklich schlecht ausgeschaut. Und wenn du das als Elternteil das erste Mal siehst, du kriegst da recht schnell den Verzweiflungsakt. Natürlich denkt man sich, es hat kein Fieber, es kann schon nicht so wild sein, aber wirklich, ich meine, okay, natürlich geht man dann zum Arzt. Wir waren halt am Land, da gibt es dann halt nicht die Trennung von Kinderarzt und Hausarzt, sondern man geht halt zu dem Dorfarzt und der ist halt irgendwie ein bisschen alles. Und der schaut das Kind halt an, macht halt seine Tests, zupft halt bei der Haut herum, um die Dehydrierung ein bisschen zu checken, sagt halt, das was, und schaut dich halt an, so mit einem so recht entspannt und fast schon ein bisschen so Schlafzimmer gelangweilt, so, ja, na, das passt eh, ja, gibt's halt so viel wie möglich, oder wie es möglich ist, ihr was zum Trinken, auch wenn es speibt, ein bisschen was bleibt immer zurück. Und ich weiß noch, der hat uns da halt so beruhigt, aber das Bild, das ich dazu gesehen habe von der Kleinen, hat halt einfach so nett zusammenpasst. Und ich habe dem Arzt halt echt gesagt, ich weiß nicht, wie ich reagieren soll, weil egal welcher von meinen Freunden, wenn einer von meinen Freunden so ausschaut wie McLane jetzt, rufe ich sofort den Notarzt, weil es einfach so ein extremes Bild war. Die hängt nur mehr, gibt nichts, kein Ton mehr von sich, verdreht die Augen und der Arzt schaut dich wieder so total super entspannt und cool an und sagt, du, wenn es ernst ist, das merkst, gell. Aber ich sage, ganz sicher bin ich mir da noch immer nicht, ob ich da beinahe, wenn es jetzt da irgendwas Extremeres gewesen wäre, aber natürlich die Situation hat sich beruhigt und es wurde dann genauso, wie er prognostiziert hat, das passt wieder. Er hat auch gesagt, wenn was in ein paar Tagen ist, sollen wir uns melden. Aber es war halt nichts, die Situation hat sich beruhigt. Aber mit dem Bild und mit dem, was ich vom Arzt gehört habe, mit dieser Deckungsungleichheit habe ich bis heute noch ein kleines Problem, weil ich noch immer vom Moment Angst habe, wo man halt sowas verabsäumt und man sagt, nein, ist eh wurscht. Aber ja, so war das halt bei uns beim ersten Mal. Und Stefan, wie war das erste Mal bei dir, wo du dich halt wirklich so dran erinnern kannst, dass es was mit dir gemacht hat?
Ja, da war die Toni auch noch relativ jung, da war sie so gute 6-7 Monate.
Also so jung, okay.
Ja, sind wir nach Deutschland zur Mama von meiner Partnerin, der Anja, gefahren und haben dort Corona gekriegt. Also sind dort angekommen, haben wahrscheinlich schon vorher gekriegt, sind dort angekommen und hatten dann Corona. Und das die 6 Monate.
Also man darf nicht sagen, dass Corona aus Deutschland kam.
In dem Fall war es wahrscheinlich umgekehrt. Wir haben es aus Österreich.
Ich habe Deutschland infiziert.
Deutschland mitgeschleppt. Ne? Und da weiß ich schon noch, das war das erste Mal, dass die Toni dann ein Fieber hatte. So 39 war, glaube ich, das Höchste. Was jetzt für Kinder so jetzt, nicht so viel ist, ja, aber ich habe selten so hohes Fieber und ich habe es zuerst gehabt, dann die Toni und dann die Anja, also innerhalb von ein paar Tagen. Und der Vorteil war, wir waren dann dort in einem Haus mit Garten und so, ja, wenn wir da in Wien gewesen wären und so, wäre alles einiges Sache gewesen, aber das war schon das erste Moment, fuck, das ist jetzt Corona, jetzt hat sie, sie ist 6 Monate alt und hat Corona und das Fieber, weil du vorhin gesagt hast, die Rose hatte da wenig Fieber oder gar kein Fieber.
Eigentlich fieberfrei, also vielleicht waren wir 37,8 dabei, aber.
Ja, ja, und die Toni hat eigentlich jetzt ja schon immer wieder Fieber in den Wintermonaten so, aber da das erste Mal war Sommer und hat sie, ja, und dann nimmst du halt die Medikamente, Fiebersenkende, und es geht dann relativ schnell. Und da habe ich dann erst so gemerkt, wie schnell und Anjas Mutter hat früher als so Altenpflegerin im Krankenhaus gearbeitet, also Krankenschwesterin und Altenpflegerin und so. Und die hat natürlich auch Erfahrung mit Kindern, diesbezüglich gesagt, okay, also es ist bei Kindern jetzt nicht unüblich, dass sie schnell das Fieber raufgeht, dann kriegen sie ein Mittel, also halt fiebersenkenden Saft oder so, und dann ist es auch wieder relativ schnell unten und das kann schnell kommen. Also dieses, und das war für mich das natürlich immer so, du fühlst dich ein bisschen ausgeliefert, so, aber das war so diese erste Erfahrung. Die war dann eigentlich ganz okay, obwohl es natürlich mühsam war, weil es eine Woche oder so dauert hat hintereinander. Und die zweite Geschichte war dann auch Corona, und das war dann schon so, da war die Anja, da war die Toni so zwei. Da war die Toni so, es war Winter, glaube ich, oder Anfang Frühling, und die Anja war weg für 4 oder 5 Tage, war in England, in London, hat sie eine Freundin besucht und wir waren zu zweit. Und da haben wir dann auch Fieber gekriegt.
Das, ja, klingt so nach Stress.
Ja, so, aber zu zweit, und einen Tag nachdem die Anja weg war, Klassiker, Toni kriegt Fieber. Und hat also Ohrenweh gehabt, ja, also sprich immer diese Schmerzen, ne? Ja, nicht, du kannst dann nur einen Fiebersaft geben, sondern, und dass die geh schlafen mit ihr, und ich auch angeschlagen und Fieber, das ist ja immer Worst Case, weil irgendwie, wenn das Kind krank ist, ist das eine, aber wenn du auch krank bist oder du krank bist und das Kind gesund, so, und dann in der Nacht wacht sie halt auf jede Stunde, weil ihr die Ohren wehtun, ja, und da kann ich mich echt noch erinnern, da bin ich gesessen mit ihr um 3 in der Früh, glaube ich, das vierte Mal aufgestanden. Sie versucht zu in den Schlaf zu schaukeln auf so einen Gymnastikball und eh schon vollkommen fertig. Und das war echt so der Moment, wo ich mir gedacht habe, wenn mir jetzt jemand eine Knarre an die Schläfe halten würde und sagen würde, Stefan, soll ich abdrücken? Und gesagt, ja, bitte. Weil das ist echt einfach.
Also auch so mit Weinen und so von der Kleinen, das hat wirklich so mit Schmerz so, dass es wirklich so unangenehm war, dass auch diese Akustik, finde ich, die Dramaturgie da extrem steigern kann.
Ja, genau, sie schläft halt eine Stunde.
Und dann halt dann noch das Stotterschlafen, wie ich es gerne immer nenne. Also total unterbrochenes Schlafen, ja, das klingt nach einer Stressmoment. Und die Partnerin auch nicht zugegen. Das heißt, es ist schon so ein, niemand ist da, um dich zu retten.
Ja.
Also den Papi zu retten.
Und da haben wir dann danach echt gedacht, also du hast jede Stunde, wenn sie dann merkt, sie hat diese Ohrenschmerzen, wacht auf und das ist nicht so, sie kann dann mal durchschlafen und sie erholen, sondern das bringt sie immer wieder zum Aufwachen. Und dann war das nach 2-3 Tagen, haben wir das geschafft und so. Und das war auch eine interessante Erfahrung, weil ich habe mir dann danach gedacht, das war das anstrengendste, was ich jemals durchgemacht habe. Also mit meinem Kind 3 Tage krank, alleine, schauen, dass wir beide sozusagen das. Und danach, da habe ich erst gemerkt, wie viel Arbeit, anstrengende Arbeit Kindererziehung sein kann. Und danach hat niemand zu mir gesagt, sozusagen, was die eine Heldenmedaille. So. Weil für mich war das viel anstrengender als jede Arbeit, die ich mal gemacht habe. Ich bin einmal am Marathon gelaufen. Es war alles irgendwie nichts eigentlich gegen dem, von dem sozusagen das durchzubegleiten und durchzustehen. Und danach war so, die Welt dreht sich halt nochmal weiter und es ist eigentlich eben wurscht, außer natürlich Tier und der Familie. Aber wie anstrengend das eigentlich sein kann und wie wenig das irgendwie gesehen wird dann auch natürlich. Ja,
also ich meine, so Medaillen und Urkunden werden in der Elternschaft sehr wenig verteilt, leider. Ich meine, ich kann da gerne eine schreiben. Aber jeder Vater oder jede Mutter da draußen weiß genau, was du meinst. Also auch jetzt auch deinen Pokal oder deinen Mondlandungspokal da jetzt für das Fahrradfahren, der Stolz und so auch. Es geht ja auch in die andere Richtung. Aber ja, so Extremsituationen zu meistern, ja, da bleibt man halt so ungeadelt.
Ungeadelt, ja, aber also ja, fürs Herz, ja, wie sagt man immer, das ist dann sozusagen für den eigenen Tagebucheintrag ins Herz, fürs Herz. Ja. Aber hattest du solche Erlebnisse mit Kranksein mit der Rosi, dass du echt so an deine Grenzen da gekommen bist oder genau gewusst hast, was du machst?
Naja, es ist ein wichtiger Moment im Kranksein der Kinder ist natürlich das Eingewöhnen im Kindergarten. Und also so große dramatische Momente gab's am Anfang nicht, aber ich habe mir nur am Anfang im Kindergarten gedacht, ja, alle Kinder werden krank, na, also ganz geheim, und das ist für mein Kind sicher nicht, gell. Und da haben wir so eine Gnadenfrist, weil die Rosi ist im September, Mitte September eingewöhnt worden. Und ja, also ich mein, am Anfang bist du nur so eine halbe Stunde und da vergeht die Zeit auch, aber so Mitte Oktober hat man gedacht, gell, das ist eh nix. Ja, und dann irgendwann, so ich weiß nicht, wann es dann auch war, also so Anfang November oder vielleicht war es auch schon Ende Oktober, dann kommt so die Knackwatschen mit dem ersten Krankwerden. Ich weiß jetzt nicht, wie streng oder wie wild das jetzt war, aber ich kann jetzt nur so zusammenfassend sagen, also im ersten Kindergartenwinter haben wir irgendwo bei 11 oder 12 Infektionen mal aufgehört zu zählen. Wie oft, was uns da selbst erwischt hat, das haben wir eh nie zählt, weil man zählt ja nur beim Kind und nicht bei sich. Aber der erste Kindergartenwinter war schon sehr hart für uns. Also da war einiges dabei, wo wir die Extremen kennenlernen durften. Lang waren wir verschont, also eben, so wie du auch erzählt hast, diese Reihenfolge, irgendwie hält das Kranksein am Anfang, man kommt vor, so man wird das auch mal angetestet als Eltern. So. Zuerst das Kind, dann die Mami, dann der Papi. Oder in welcher Form auch immer, also immer schön abwechselnd, nur nicht gleich. Dann vielleicht einmal schon 2 Leute und dann kommen, aber irgendwann kriegt man noch die volle Ladung, das ist alle 3 gleichzeitig, weil, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei alle 3 gleichzeitig heißt, das Kind ist zwar da krank, wurscht was hat, das kann das Ärgste vom Ärgsten sein, nach 2 Tagen steht das Kind wieder und braucht Action, Unterhaltung, ist aber noch krank, aber du als Elternteil bist völlig Banane. Das ist bei uns, glaube ich, jetzt nachgezählt, jetzt so vom Gefühl her, glaube ich, nur einmal passiert. Ich könnte es nicht genau beschreiben. Aber einen Moment bei unserer Krankenhistorie im Kinder, also ich sage mal mit Start Kindergarten war, dass wir einen Abend oder eine Nacht hatten, wo das Fieberthermometer dann 41,4 angezeigt hatte. Und das war jetzt wieder das Gegenteil wie vom letzten Mal, wo ich sage, diese Magen-Darm-Geschichte, wo es jetzt 37,5 angezeigt hat und auf einmal zeigt es 41,4 an. Also wir dachten echt, das Fieberthermometer spinnt, das ist hin, da kann was nicht passen. Aber natürlich, das Kind hat halt schon wirklich auch wieder nicht gut ausgeschaut, hat aber noch deliriös halt Kauderwelsch geredet. Also okay. Also ich habe mir halt gedacht, naja, ich glaube, so arg kann es nicht sein. Ich glaube eher, dass der Fieber, den man mit dahin ist, aber halt einer besorgten Mutter zu sagen, es passt halt mit alles mit einer 40-4 auf einem Display, das ging sich halt nicht aus. Und Katrin hat schon recht stark die Nerven verloren, weil sie hat immer mehr im Internet nachgeschaut und ich habe halt ganz also geheim auf meiner Seite vom Bett schon gegoogelt, was kann man tun, wen ruft man an, wo bewirkt man die geringste Hysterie, was der fährt man jetzt ins Krankenhaus, bockt man das Kind ein, setzt es ins Auto oder in die Öffis und fährt irgendwo hin. Und ich habe halt gegoogelt, so gibt es Alternativen zur Rettung oder Notarzt, weil eigentlich, weil wenn du das googelst, 41,4, da steht nur Tod und Ende. Also wenn es das
das Fieber,
wenn das Fieber ja, so 41,4 meinte ich das Fieber. Habe ich das vorher nicht
zu. Ich habe gedacht, das ist so eine Telefonnummer, wenn du
das guckst, 41,4. Nein, bitte nicht 41,4 anrufen. Ich weiß nicht, wer da abhebt, aber bitte nicht machen. Ich rede von der Fiebertemperatur 41,4, die uns da geschockt hat. Und ich habe da schon so ein ganz, also eben auf meiner Seite still gegoogelt, ob es Alternativen gibt, weil Notarzt und Rettung und alles, was jetzt das Erste, was dir einfällt, ist extremer Moment fürs Kind. Also vielleicht auch traumatisierend, wenn die Sanitäter einmarschieren, der Notarzt plus Sanitäter. Und ich habe gegoogelt, gibt's Alternativen? Und dann stand dort wirklich so, wenn Sie in Wien wohnen, haben Sie das Glück, wählen Sie 1450, den Ärztenotdienst. Und das habe ich der Katrin dann auch vorgeschlagen. Die hat dann genau 4 Sekunden gewartet und du hast sofort angerufen. Und ja, und es war, glaube ich, 12 in der Nacht. Eine Studierende hat dann schon gesagt, wir kommen nicht gleich, aber aufgrund des, was sie uns erzählt haben, sollte es passen, also solange das Kind noch irgendwie ansprechbar ist. Und er wird in der nächsten halben Stunde da sein. Und wirklich war eine Stunde später, marschierte ein völlig entspannter Arzt rein, der, also ganz in einem ruhigen Moment, die Rosalie hat auch völlig, also eben keine Angst, keine Ärzte, das war auch die Zeit, wo man die ganzen Impfungen schon ein bisschen hinter sich hat, also da ist eher so diese Angst, wenn man zum Arzt geht, zur Kinderärztin, dass da halt immer gleich so schon da so die Angst und das Weinen und das Schreien kommt, nur wenn man die Tier betritt. Und die war da völlig entspannt. Da kommt dieser liebe Mann, der sie halt ganz lieb anschaut. Und die Diagnose war nur einmal schon bei den Backern, sogar hochrote Backern, das ist sicher Corona. Und wir haben halt gesagt, 41,4, das kann nicht stimmen, der misst. Und er misst die ähnliche Temperatur, ich glaube, bei ihm waren es dann 41,3 oder so, und man dachte, okay, ja, das stimmt, und er sagt, ich weiß, das sage ich Ihnen als Arzt, aber Ihr Kind dürfte die Tendenz haben, bei solchen Infektionen hoch zu fiebern, aber Ihr Kind schaut noch nicht ansprechfähig, aber es reagiert noch. Also Sorgen müssen Sie sich machen, wenn es keine Reaktion mehr zeigt, auf Ansprechen, auf Bewegung. Und das wäre das, was ich mir auch gedacht hätte, aber mich als Vater niemals getraut hätte, meiner Lebensgefährtin zu sagen, du bist der, ich glaube, das passt noch. Gell? Also ein bisschen habe ich es eh probiert, aber irgendwie bei der Temperatur, also Temperaturanzeige von 41, wie gesagt, da muss man jetzt irgendwie aktiv werden. Und ja, also es war dann Corona, also der Test war nach 10 Sekunden, die Stricherl waren nach 10 Sekunden tief schwarz, also das war ein Blitztest, also ich dachte immer, das dauert so lang und so, aber anscheinend, wenn die Virenlast hoch ist, sind die Stricherl sehr schnell schwarz. Und unser Problem war ja auch, dass die Medikamente nicht mehr wirken und die sagen dann halt eben, ja, kühl, also nicht zudecken und wärmen, sondern eben ausziehen, Pyjama, vielleicht nur Leiberl oder so, und es war im Winter, nicht im Sommer. Also die Außentemperatur war nicht das Problem, aber als Elternteil, dass du sagst, der Kind deckst jetzt nicht zu, machst halt auch nicht. Aber das war halt so unser erster dramatischer Moment, wo uns dann doch ein Engel gerettet hat, so ein Arzt, der da kam und uns halt beruhigt hat, uns auch gesagt hat, dass, und diese hohen Temperaturen sind wir in der Zwischenzeit auch gewöhnt. Also in der Zwischenzeit, so bei 40 Grad, so bis 39, 8, 9 zucken wir kaum, weil das hat die Rosi wirklich relativ oft und springt aber nebenbei herum. Und deswegen, das, was uns der Arzt damals gesagt hat, dass die Rosi vielleicht eben diese Tendenz dazu hat, hoch zu fiebern bei so viralen Infektionen, das wissen wir jetzt von mehreren Fällen.
Und weil du gesagt hast, du hast dann eben gegoogelt, weil du um 1 in der Nacht oder 12, es war nicht, also mein erster Impuls wäre gewesen, haben wir dann auch gemacht, als die Toni mal vom Bett gesprungen ist, Rettung, ja, Klassiker, ist in meinem Kopf als erstes Rettung. oder Notarzt halt, ja. Aber den 1450, das ist, wie hast du das, wie heißt der Dienst?
Ärztenotdienst. Also das kennt man aus der Corona-Zeit, also 1450, ja. Da hat man halt angerufen und das dürfte es ja vorher schon gegeben haben und gibt es halt noch immer. Also ich habe es jetzt nicht gegoogelt, aber ich nehme an, das gibt es noch immer. Und es ist eine gute Alternative, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es ist noch nicht ganz so dramatisch, also halt noch nicht so, geht noch um Leben und Tod. Also ich glaube, man weiß, wann man ins Krankenhaus fährt, wann man den Notarzt wirklich rufen muss. Aber so irgendwo dazwischen, so wenn man so das Gefühl hat, irgendjemand soll drauf schauen, die Ärzte haben jetzt alle zu und das Umfeld nicht verlassen, speziell mit kleinen Kindern, also so mit Zweijährigen oder so, oder Zweieinhalbjährigen, dass diese das traumatische Erlebnis, dass dich da jemand abholt, mit Blaulicht wegfährt. Mhm. Wie war das bei euch? Ihr seid dann wirklich mit der Rettung ins Krankenhaus gefahren?
Ja, also bei uns war zweimal, dass die Toni jetzt nicht Fieber oder so hatte, sondern einmal, da war sie auch noch relativ jung, da war sie 6 Monate, ist sie aus dem Bett gefallen, also so, sag ich mal, Klassiker, runtergerollt. Und da heißt es ja bei den Kindern, wenn sie noch so klein sind und aus dem Bett fallen oder wo runterfallen, immer ins Krankenhaus wegen Schädel-Hirn-Angelegenheiten. Da ist die Anna dann mit ihr ins Krankenhaus gefahren. Ich glaube sogar, dann nicht mit der Rettung, bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Und ist dann eine Nacht geblieben, weil da heißt es immer zur Sicherheit auch Nacht bleiben.
Ja, diese Sturz,
genau, checken sie halt durch und so. Das war auch noch, das ist jetzt 3 Jahre ungefähr her, das war auch noch Corona aus Fädenphase, aber war auch noch mit Corona-Test, konnte man gar nicht hingehen, konnte ich nämlich dann gar nicht sie besuchen eigentlich, weil du brauchtest dann immer einen Corona-Test als Besucher und wenn sie natürlich da ganz kurzfristig ins Krankenhaus fährt, kriegst du erst, ich glaube, 24 Stunden oder später oder was, damals wie das war. Also nicht diese Kurztest brauchte man ja, sondern die ja länger brauchen, bis sie gültig sind,
also ich
damals. Das spricht, dauert 24 Stunden, konnte sie eigentlich gar nicht besuchen. Wurscht, war dann damals ja noch so. Und das zweite Mal war, und das war dann eigentlich am nächsten Tag nach der Übernachtung, dort okay. Und das zweite Mal ist sie auch da war sie schon älter, das ist jetzt 2,5 Jahre her, da dürfte so 2 ungefähr gewesen sein, vom Bett gesprungen auf die Matratze und ist irgendwie so auf ihren Ellbogen gefallen. Verstaucht, ja, und hat halt geschrien, und da war es auch schon 9 am Abend, dann 10 am Abend, dann ist sie wieder mal eingeschlafen, immer wieder aufgewacht und hat halt geschrien, und dann war halt da dann die Frage, ist was, hat sie sich was gebrochen oder was ist, weil, und dann haben wir die Rettung gerufen, und dann ist die Rettung gekommen, und die haben sie dann, die Anja und sie, um 12 ungefähr, da ins Otterkringer Spital gebracht, und sie haben sie nicht geröntgt dann, weil das ist bei kleinen Kindern, röntgt man die ja nicht, wenn sie noch so klein sind.
Was macht man da?
Sie haben einfach die so ein bisschen Tasten anschauen und so, dann ja, einschätzen und gesagt, schaut nichts gebrochen, wahrscheinlich halt so.
Und da sind sie dann mit der Rettung gefahren, oder?
Genau, da sind sie dann mit der Rettung gefahren. Ich bin dann sozusagen nachgefahren und dann sind wir dort gewesen, da war es 1 in der Nacht, da war natürlich auch nicht viel los und es war dann auch okay. Ja, also die Toni ist dann, sind wir, keine Ahnung, 3 wieder heimgekommen und es war halt ein bisschen verstaucht und aber nichts gebrochen. Das war dann auch relativ bald wieder kein Thema. Ja.
Ist dann diese Fahrt mit der Rettung dann für das Kind dann irgendwie cool gewesen oder eher so, also ich habe immer gedacht, so, was der da so ein völlig krankes, also in deinem Fall verletztes Kind, dass das halt auch total so beängstigend sein muss, wenn man da halt so mit Blaulicht halt irgendwie, oder es ist eher so, hey cool, ich fahre jetzt mit der Rettung, so, ob das dann eher, weil sie war ja nicht krank, sondern es war ja nur ein Unfall und da hilft mir jemand, das ist ja anderes Bewusstsein, wenn man die Rose bei Corona mitten in der Nacht hat schon.
Also ich kann es natürlich nicht sagen, sie war noch sehr klein, also wenn ich das nur mal sehe, wie das für mich so war, dass da, also die waren glaube ich dann zu dritt in der Montur in die Wohnung kommen, unten steht, geparkt, wo halt gerade noch Platz ist, in der Kreuzung, irgendwo am Gehsteig, das Rettungsauto, macht, finde ich schon was. Es wird mit der Toni dann auch so gewesen sein, dass sie sich nicht nur gefühlt hat, die Mama, also vor allem mit der Mama oder irgendwo hin und das ist cool, sondern ich schätze, jetzt nur meine Einschätzung, dass du natürlich schon checkst, aha, da ist jetzt was und da fährt man dann hin, dass das nicht ist, juhu, ich fahre mit dem Blaulicht durch die Stadt. Ja, so. Aber es war dann dort und so, war das dann alles sehr ruhig und das hat alles gut funktioniert. Und seither waren wir mit ihr, also diese ganzen Kinderkrankheiten aus dem Kindergarten haben wir alle durchgemacht, ja, also die Mund, Hand, diese Geschichten, wo du diese Bläschen und so kriegst, oder diese Ausschläge im Mund, Drei-Tages-Fieber, so diese ganzen Geschichten.
Classics.
Ja, wo dann die Eltern auch Fieber kriegen, aber ja, 40 Grad Fieber dann mal gehabt und so Schüttelding, das haut dann schon rein. Wie ist denn das denn bei euch gewesen da? Weil ich habe da schon das Gefühl, du bist eh schon geschlaucht und dann wird das Kind langsam wieder gesund, dann wieder ein anderer Elternteil krank. Das macht schon auch was natürlich mit der Dynamik in der Partnerschaft, Beziehung, weil du einfach sonst schon mit kleinem Kind am Anschlag, finde ich, bist oder zumindest sehr eingespannt und dann da, wenn du krank bist, einfach nochmal der Zündschnur relativ kurz ist.
Ja, also natürlich, also das da ergibt sich halt in den verschiedensten Variationen, die es da gibt, halt einige Möglichkeiten. Prinzipiell haben wir unser Kranksein biologisch schon einmal so aufgeteilt. Also ich krieg diese Magen-Darm-Geschichten nicht.
Okay.
Aber das ist kein ausgesucht, sondern das ist ja so, ich muss jetzt auf Holz klopfen, 1, 2, 3. Ich kriege die Magen-Darm-Geschichten nicht. Ich bin eher bei diesen Lungen-Dingen, also alles, was mit Husten und so zu tun hat. Da erwischt es mich leider immer gröber, einmal im Jahr und auch so. Dass da kann bei mir auch alles da mitspielen und die Katrin ist halt bei den Magen-Darm-Sachen halt immer mehr. Und irgendwie ist da eine Trennung, die wir jetzt gut finden, aber uns nicht aussuchen können und auch nicht wissen, ob das jetzt morgen oder übermorgen noch immer so ist. Gell? Also aber man schaut natürlich, dass man sich da halt abwechselt, was halt geht. Dadurch, dass wir beide selbstständig sind, geht das auch relativ gut. Aber die Zündschnuren, also ich kann nur sagen, also es gibt ja auch die Variante, dass Kind gar nicht krank ist und nur ein Partner krank wird und ich schon dann sofort, sobald ich das merke, Katrin halt wirklich freischaufel, was geht, damit es halt link bleiben kann und sich erholen und sie ist dann auch immer endlos dankbar. Und ich umgekehrt das Gefühl schon habe, wenn ich krank bin, dann kriege ich vielleicht, muss ich schon ein bisschen drum kämpfen, darf ich dieses Recht auch haben. Aber diese Streits sind auch schon eher historisch und ich glaube, dass ich mir das jetzt schon so erarbeitet habe. Ja. Naja, ich bin mir da gar nicht so sicher. Im Detail will ich da jetzt auch gar nicht zum Graben anfangen. Ja, da ist Zündschnurpotenzial, wurscht wie lang die Schnur ist, der Duscher kommt. Also ob es jetzt lang oder kurz der ist. Duscher kommt. Also deswegen ist, ich möchte jetzt auch nicht in die Tiefe gehen, aber.
Aber ja. Eine andere Frage habe ich noch gesagt, der Duscher kommt. Du hast mir mal erzählt, weil ich vorhin erzählt habe, wir sind da am Abend in der Nacht ins Otterkringer Spital gefahren, wo nichts los war, natürlich auch auf der Unfallabteilung, sozusagen Kinderabteilung zu dem Moment. Wenn das tagsüber ist, in Wien oder in anderen Krankenhäusern, in, keine Ahnung, von Oberwart bis Fürstenfeld, Feldkirch, ist vielleicht mehr los, wo man hinfahren kann am besten. Hast du die Erfahrung irgendwie, wo man am schnellsten rankommt oder was?
Die Wartezeit, also die Wartezeit ist etwas, also wir haben einen Unfall gehabt, wo wir halt auch einen Lernprozess durchmachen durften. Also Katrin und ich haben mit unserer Tochter gespielt, wirklich so am Boden mit, ich glaube, weiß nicht, Puppen, Plüschtiere, keine Ahnung. Und es war der Boden sehr unordentlich und sie hat zu Weihnachten eine neue Puppenküche gekriegt. Und Rosi war ca. 30 cm oder 50 cm vom jeweiligen Elternteil weg und dreht sich einfach nur um, stürzt über irgendein Spielzeug, das am Boden liegt, drüber und köpfelt mit der Stirn ins Eck von der Puppenküche. Also das war wirklich, also blood all over the face. Also das ist ein Bild, das man so als Elternteil sehr schlecht aushält. Und ich muss auch zugeben, ich habe ein bisschen geweint. Sie auch, die Rosi, also es ist wirklich ein kurzer Schock gewesen, auch zu sehen, dass es eine Katze ist, also das ist jetzt nicht so, das ist sofort zu sehen, das ist jetzt ein bisschen eine Dusche gemacht, jetzt ein bisschen streicheln und das war's, das habe ich sofort gewusst, da braucht es jetzt einen Einsatz, in welcher Form auch immer. Und ich habe halt meine Schwägerin angerufen, als ich mich ein bisschen erfangen habe und gesagt, was soll man da tun, du, das klafft ein bisschen. Und die hat halt
die Schwägerin ist Ärztin, oder?
Nein, gar nichts. Sie ist einfach nur eine Mutter. Aha, die Schwägerin, okay. Also danke für den Einwurf. Ja, Schwägerin ist nämlich irgendwer. Nein, die Schwägerin hat auch ein Kind. Und ich meine, ruft dann halt da an. Ich habe da halt an, wo man glaubt, dass man, für Wien ist es für mich die Referenz, wo ich am besten anrufen kann, um zu schauen, was kann man tun. Und sie hat mir halt sofort gesagt, du, es gibt eine Alternative, die Wartezeiten im Unfallkrankenhaus in Meidling oder im AKH, die können manchmal wirklich extrem sein. Also wenn es jetzt, es war bei uns Sonntagvormittag, er hat gesagt, wenn du dorthin fährst, 3-4 Stunden, dann hast du vielleicht noch ein bisschen den Kinderbonus, aber wenn die sehen, das ist eine klaffende Wunde, die eigentlich eh nicht irgendwie mit Lebensgefahr zu tun hat, Schädelhirntrauma wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie es gleich ausschließen oder trotzdem gleich anschauen. Aber im Endeffekt sagt die, du, es gibt ein Ärztezentrum in Breitenfurt. Es ist eine halbe Stunde mit dem Auto oder eine Stunde mit den Öffis, aber egal, was du jetzt vorhast, das ist auf jeden Fall besser und schneller, als wenn du jetzt in egal welches Krankenhaus fährst. Weil es war Sonntag, es gab keine Möglichkeit, zum Hausarzt zu gehen. Und ja, also wir sind dorthin gefahren und 30 Minuten später waren wir, also halt, ich weiß nicht, vielleicht dann sogar 25 Minuten von, waren wir dort und wir waren eine Minute oder zwei Minuten später, wir waren sofort dran. Also das, da gibt es kein Zögern, da wird sofort, bekommst sofort dran, weil einfach keine Wartezeit ist. Ich habe es gestern jetzt nochmal gegoogelt, jetzt gibt es aber Öffnungszeiten, also auch da dürfte budgetär, dürfte es jetzt Einschnitte gegeben haben, vielleicht gab es das damals auch schon und wir hatten nur Glück, dass wir genau an die Zeit gefallen sind. Wie auch immer, ein bisschen würde ich auf, muss man schauen, wie die Öffnungszeiten sind, aber wenn das passt, würde ich jedem raten, weil eine Pädagogin im Kindergarten, der habe ich die Geschichte dann auch erzählt und die hat sich das gemerkt, also am nächsten Tag hatte ihr Sohn den Klassiker, das aufgeschlagene Kinn, das zum Nähen gewesen wäre und sie hat eben gegoogelt, sie hat kein Auto und öffentlich hat sie eine Stunde angezeigt und sie hat gesagt, na, ich fahre ins Krankenhaus und durfte dann dort 3 Stunden warten, bis sie dran kam. Also ja, ich glaube, solche Ärztezentren außerhalb von Wien, weil Breitenfurt ist nicht mehr in Wien, also das ist eben so an der Stadtgrenze. Also das war für mich auch so ein wichtiger Input, den ich da bekommen habe, den ich echt gern weitergebe. Genauso wie diesen 14:50, egal zu welcher Uhrzeit, ein entspannter Ärzteservice, der auftaucht bei dir zu Hause ohne Tamtam. Ja, wobei ich habe meinen ersten Unfall, möchte ich noch mitgehen, den ich mit Rosalie hatte, der wirklich ein gescheiter Schockmoment für mich war. Ich habe da, glaube ich, drei Tage gebraucht, mich wieder zu fangen. Das war am Spielplatz, da war sie, glaube ich, ein Jahr oder eineinhalb, sie konnte schon gehen und herumgehen. Und ich wollte so ein bisschen meinen Helikopter-Dad ein bisschen so adjustieren oder halt abdrehen und habe mich halt kurz hingesetzt. Und ich glaube, ein Minuten oder vielleicht auch nur 30 Sekunden später, Dadlerpark, Wippe, jeder, der die Wippe kennt, mit den Autoreifen unten drunter. Und auf der Wippe waren gerade auf jeder Seite 4 Kinder, aber ich hätte geschätzt so Volksschulkinder oder so, oder zumindest schon Vorschulkinder, große Kinder, 4 auf jeder Seite, also in Summe 8 Kinder. Und Rosalie geht halt in die Gegend und greift halt unten auf diesen Autoreifen drauf. Und dann die Wippe kommt halt runter auf diese kleine Hand. Also der Schreier, der von mir kam, hat den ganzen Spielplatz verstummen lassen. Und ich lache da jetzt so blöd, aber im Moment war es halt wirklich ein gescheiter Schock. Du rennst halt hin, reißt die Wippe hoch, weil die bleiben ja auch noch drauf sitzen, weil die Kinder reagieren. Also das ist auch noch, die Wippe blieb noch auf der Hand, die habe ich halt hochgerissen, die Hand rausgeholt, die war halt völlig verknödelt und mein Blick war, die ist jetzt völlig verkrüppelt, die ist völlig kaputt und irgendwas, gell. Rosi halt geschrien und geweint und irgendwas, gell. Und das ging halt so 10 Minuten, dann hat sie sich halt beruhigt, 10 Minuten, 15 Minuten, und habe gesagt, was soll ich, und ich war halt völlig verzweifelt, und gesagt, was soll ich jetzt tun, muss ich ins Krankenhaus fahren? Und ein anderer Vater sagt, naja, okay, wenn da jetzt irgendwas gebrochen wäre, dann würde die nicht aufhören zum Rehren. Und wenn sie aufhören würde zum Weinen, dann ist sie echt die härteste Socke, die es überhaupt gibt, gell? Und ich habe mich da beruhigen lassen. Es war auch eine Tagesmutter da, die hat auch gesagt, also dass, wenn da jetzt was Ernstes wäre, das würde nicht aufhören, das würde gehen. Und siehe da, es war gar nichts. Ich habe dann auch einmal so zur Sicherheit noch einmal gegoogelt, wie so eine Kinderhand ausschaut, so ein Röntgen. Und das ist ja wirklich eine Gummihand eigentlich, so in dem Alter noch. Und dann habe ich noch den Test gemacht. Ich habe meine Hand unter die Wippe gelegt und das einmal nur so lose runterfallen lassen.
Und 3 Finger waren gebrochen.
Naja, so, also das ist, ich glaube, so Erwachsenenhände sind dafür nicht geschaffen. Kinderhände sind noch sehr, sehr, sehr elastisch und ja,
also. Ja, das. Die elastischen Kinderhände. Aber ich würde sagen, mit dieser Anekdote würde ich die Anja noch kurz mit reinholen und Ihre Perspektive aufs Thema krank sein.
Ja, weil das Kindern ist nämlich die andere Seite. Also ich habe mal, ich muss ja zumindest jede Folge ein Reel zitieren, also ein unwissenschaftliches, völlig dahergeschwommenes Reel aus dem, aus dem Internet-Sumpf, ist, dass er sagt, also so, wenn Väter in Charge werden im ersten Jahr, würden 99% der Kinder nicht durchkommen, weil man halt bei voll vielen Dingen halt anders reagieren würde. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich glaube, ich würde echt so, na, passt schon, ich wäre, glaube ich, so einer. Oder auch die Action, die man mit den Kindern macht, immer natürlich war völlig überspitzt, das Real.
Ja, also das na, passt schon ist, glaube ich, echt so, klingt immer nicht so gut, wenn ich das so höre.
Ja. Aber ich kenne das auch. Aber du merkst, na, passt schon, gibt es eh nie. Auch als Vater wird man genauso verzweifelt, aber es war eher als Augenzwinker gemeint, weil man halt als Vater auch also diese Action-Sachen dann halt dann doch in eine andere Extreme treibt, wo manchmal Mamas vielleicht schneller mal sagen, na sicher nicht. Also worauf kraxeln auf die Leiter mit ein Jahr und zwei Wochen oder so.
Ja.
Man steht ja eh neben und schaut, dass nicht runterfällt.
Ja, dann rufen wir mal die Anja an, ob sie irgendwie andere Perspektive oder andere Erfahrungen oder Wahrnehmung hat mit
krankem
Kind und kranken Eltern. Weil, passend zum Thema, die ist selber auch gerade krank und zu Hause.
Hallo.
Hallo,
Servus, Anja.
Hallo.
Hörst du uns?
Hörst du Florian jetzt sprechend, hörst du mich?
Ich höre dich.
Ja, Stefan?
Hörst du mich auch?
Ja.
Ah, super, ja, schön. Das klang jetzt etwas fast so, ja, ich höre dich auch. Labert schon wieder da. Du, wir haben uns jetzt unterhalten, Florian und ich, über das Leben mit kranken Kindern, kranke Kinder, kranke Eltern, zu den Fragezeichen, wie das so ist, wenn unsere Kinder krank sind, wie sich das Leben da ändert, was wir dann machen, ja, wie wir damit umgehen und was es also heißt, wenn wir als Eltern dann gleichzeitig auch krank sind. Wie hast denn du das bisher immer so wahrgenommen, wenn die Toni krank wurde und du dann, wir vielleicht auch, der Umgang damit, Panik oder eh ruhig bleiben oder was sich da so abspielt. Wie war denn das bisher so, wenn da was war, Krankenhaus oder Fieber oder andere Krankheiten?
Ja gut, das ist halt ein weites Feld. Also eigentlich, so in meiner Erinnerung war es halt häufig so, dass ich vor allem, wenn es jetzt ein Infekt war, ich auch krank war. Und das waren ja, sage ich mal, vor allem vor 2 Jahren oder so zu Beginn vom Kindergarten schon, vor dem Kindergarten auch noch recht heftige Sachen, ja, wie, weiß nicht, ob ihr drüber gesprochen habt, Mundfäule und,
ist das das, was es als Hand?
Also diese typischen argen Infekte, die ich, wo man sagt, das kriegt man eventuell gar nicht nochmal als Erwachsener, aber ich hing dann auch mit drin, das war schon ziemlich heftig und später dann auch, als ich dann gearbeitet habe, war es eigentlich auch so, dass ich mehr oder weniger auch dann krank war und Panik nicht. Ich habe halt immer nur so Angst davor und das ist bis heute so, mehr so, dass ich krank bin und sie ist gesund. Also das ist ja irgendwie der Worst Case, dass das Kind fit ist und die Eltern sind irgendwie liegen da nieder. Das ist, vor allem wenn das Kind dann sehr klein ist, wirklich irgendwie der Worst Case. Und wenn jetzt das Kind krank ist, wenn die Toni krank war, war das so, ist natürlich auch nicht toll, aber solange ich fit war, war es irgendwie für mich okay. Und wenn dann natürlich auch noch beide krank sind, ist es auch blöd. Oder alle drei. Aber ich glaube, das hatten wir nie so wirklich, dass alle drei krank waren. Das ist ja dann doch zum Glück irgendwie dann auch oft bei Infekten zeitlich versetzt und dann ist der eine schon wieder halbwegs fit und dann fängt es beim anderen an und dann kann man sich irgendwie abwechseln. Ja, also ich erinnere mich natürlich zu Corona-Zeiten war das dann nochmal anders. Also da hatte ich schon, da war die Toni sehr klein, da hatte ich schon Sorge, wann kriegen wir es, wann kriegt sie es, hoffentlich kriegt sie es nicht. Und vor allem, wenn es an allen dreien super schlecht geht und wir haben hier niemand, selbst wenn wir Familie wäre, kann dir ja keiner eigentlich helfen. Ja, also das hat mich schon besorgt damals. Und das war ja dann, glaube ich, das erste Mal hatten wir Corona, da waren wir bei meiner Mutter in Deutschland, da hatte es der Stefan zuerst, dann haben wir uns da irgendwie räumlich getrennt und wir haben es dann trotzdem gekriegt und ja, aber dann war es zeitlich versetzt. Und ich glaube auch jetzt, also natürlich würde ich jetzt auch Grippe impfen, um das irgendwie zu verhindern, aber auch bei anderen Infekten denke ich mir oft, ich habe mir früher oft gedacht, naja, wir sind eh in einem Haushalt, es ist eh wurscht, wir werden es eh alle kriegen, braucht man jetzt nicht Abstand nehmen, aber vielleicht ist es doch gut, dass man sagt, okay, die eine bleibt beim Kind am Anfang, der andere versucht ein bisschen Abstand zu gewinnen, vielleicht kriegt das dann auch, aber eben später oder nicht so stark. Also mit Corona habe ich erst gecheckt, es ist nicht wurscht, wie viele, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal, wie viele Viren man abkriegt, sondern das hat schon auch was, wenn du dich eben so voll und ganz aussetzt und Tag und Nacht da neben dem rotzenden Kind liegst, dann hast du es wahrscheinlich mehr, als wenn du im Zimmer nebenan bist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch was, was man machen kann, dass man halt schaut, dass man es irgendwie abwechseln kann, ja, dass man es zeitversetzt kriegt oder so, ja. Und sonst kann ich mich erinnern, war ich einmal mit der Toni im Spital, weil, das war schon schlimm, weil da war sie gerade so am sich rumrollen und so und ich habe mich da irgendwie angezogen und habe sie aufs Bett gelegt und da hatten wir noch keine Begrenzung und ich dachte, sie ist eh weit weg vom Rand, ja. Und dann macht so Schwupproll und sie fällt runter und fällt am Kopf. Und das Bett ist nicht hoch. Ich glaube, auch heute würde ich das irgendwie anders einschätzen. Aber sie hat dann sehr geweint und dann habe ich mir gedacht, scheiße, was mache ich? Und ich war dann da gerade auch allein und da bin ich dann echt ins Spital gefahren, um halt sicher zu gehen. Und ja, Panik weiß ich nicht. Ich wollte halt sicher gehen, aber das ist halt immer so ein Rattenschwanz mit unter ein Kind, was unter eins ist. Da werden dann halt alle Sicherheitsmaßnahmen und dann, das war halt auch während Corona, dann bin ich da auch mit aufgenommen worden und dann heißt es ja unter einem Jahr ein Sturz, dann muss man dann sicherheitshalber eine Nacht da bleiben und am nächsten Tag werden wir halt auch wieder weggefahren mit dem Zug und ich habe dann, das war irgendwie sehr stressig und wirklich ein sehr unidealer Zeitpunkt und das war halt, ja, das, keine Ahnung, heute würde ich mal schauen. Ja, mir war es natürlich schon lieber ein Arzt, schaut sich irgendwie die Augen an, sind da die Pupillen irgendwie, ist irgendwas, ne? Aber eigentlich sagt man ja immer, wenn ein Kind hinfällt, okay, wenn es dann doch auch relativ bald aufhört zu weinen und wenn es nicht erbricht, dann die halten schon recht viel aus. Aber halt gerade, wenn das Kind sehr, sehr klein ist, im Zweifelsfall sollte man halt echt doch lieber zum Arzt, Ärztin ins Spital gehen, aber...
Und, warte. Jo. Kannst du dich noch erinnern, weil du jetzt gesagt hast, im Zweifelsfall das zweite Mal, dass sozusagen du mit der Toni ins Krankenhaus gefahren bist, da war sie zwei ungefähr, da ist sie ja vom Bett gesprungen und hat sie irgendwie so verstaucht oder so ja. Und so viel geschrien. Kannst du dich noch erinnern, weil du bist ja dann mit ihr mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren, wie das so war für dich und für sie, weil es war ja schon, da steht der Krankenwagen mitten in der Nacht vor der Tür am Gehsteig ja. Und die kommen da zu dritt, glaube ich, oder was und so. Wie war denn das für dich und die Toni?
Puh, ja, das war, da war dann schon, da war eigentlich neben dem Bett diese Matratze, wo wir mit ihr geschlafen haben, eben aus dem Grund, dass sie nicht mehr runterfällt. Also war immer quasi du oder ich auf der Matratze, die am Boden war, dass man da eben, dass sie da, sollte sie da irgendwie krabbeln, irgendwas eben nicht runterfallen kann. Und ja, da ist sie dann immer so aus Spaß da irgendwie runtergesprungen oder so oder hat sich runterfallen lassen und wir haben eh immer gesagt, ah, vorsichtig und ja, und sie ist dann irgendwie auf den Arm, ich weiß nicht genau wie, auf dem Arm aufgekommen und sie hat ihn halt wirklich, sie hat so geschrien und sie hat ihn so komisch hängen lassen, dass ich mir dachte, komisch, warum lässt die, also das sah so komisch aus, wie die da den Arm hängen lassen, ich habe mir gedacht, scheiße, und dann haben wir so versucht, sie zu beruhigen und ich habe sie noch gestillt. Und ich glaube, sie ist dann auch eingeschlafen und wir dachten dann, okay, also wenn sie sich beruhigen lässt und einschläft, dann wird es nicht so wild sein. Und sie ist dann, glaube ich, nach einer halben Stunde, Stunde wieder aufgewacht und hat genauso wieder arg geschrien und hat auch irgendwie so auf Nachfragen gesagt, mein Arm. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist komisch, bald recht spät in der Nacht dann. Ja, wie war denn das mit Taxi?
Das war mit dem Krankenwagen, das war ganz sicher, die sind gekommen. Das war mit dem Krankenwagen, aber wie das für sie oder für dich, kannst du dich noch erinnern, weil ich bin ja nicht drinnen gesessen und ob das irgendwie für sie beunruhigend war oder ob sie es gar nicht so mitgekriegt hat oder so, wenn sie da mit den kranken Leuten im Krankenwagen so fährt und so?
Naja, da hinten war ja eigentlich mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, ob jetzt ein, wie sagt man, Rettungssanitäter da mit hinten war, sondern die sitzen ja dann vorne. Ich glaube, wenn es jetzt nicht, doch, vielleicht saß doch, der saß da, aber der hat irgendwie in so einen Laptop getippt, wahrscheinlich irgendwie Fallaufnahme. Naja, und sie war bei mir und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, die kriegen da gar nicht so viel mit, Hauptsache irgendwie Mama, Papa ist da. Und ich konnte sie oder sollte sie so halten, aber irgendwie war dann wieder so, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie so anschnallen, wie man das vielleicht, also nochmal Ärger wie im Flugzeug oder so. Was natürlich total bescheuert war, was ich nicht wollte. Und dann muss ich irgendwie so sitzen und ich konnte sie nicht einfach im Arm halten. Das war schon auch unangenehm oder das war halt nicht so, dass ich sie so halten konnte und irgendwie so, dass es angenehm ist. Ja, und ich glaube, wie wir dann im Spital waren und auf den Arzt gewartet haben, hat sie sich dann eher ein bisschen beruhigt. Ja, und heute würde ich mir das fast, ja, ist immer blöd, heute würde ich da auch irgendwie überlegen. Und dann wurde ja gesagt, ja, wir können jetzt das Kind nicht röntgen, unter eins röntgen wir nicht oder so. Mhm. Und dann hat halt der Arzt, also ein bisschen am Arm so hoch und links, rechts und okay. Das könnte man ja zu Hause auch probieren, ja. Also, dass man schaut, wenn man es bewegt in die und die Richtung, schreit sie jetzt auf oder irgendwas, ja. Ich glaube, das könnte man vielleicht auch rausfinden, weil dann war so, wir gehen da eigentlich hin, um das jetzt wirklich abzuklären und dann schauen sie eh nicht rein. Das wusste ich nicht, ja. Gut, weil ja, es ist halt schon wirklich sehr, sehr viel Zeit, was da drauf geht. Es ist stressig. Ich glaube, es ist auch belastend für die Kinder da im Spital. Dann werden sie da irgendwie angefasst und alles ist hell und merken ja auch den Stress bei den Eltern. Also es ist immer so Abwägungssache. Ich glaube, wahrscheinlich bei dem zweiten Kind oder ich weiß es nicht, wenn man vielleicht irgendwie medizinisch versierter ist, würde man das ein bisschen entspannter angehen. Aber wie gesagt, dann denke ich mir immer so, ich will da auch niemandem irgendwas empfehlen, ja. Oder wenn mich Freundinnen fragen, aha, war der schon mal im Spital und jetzt ist das passiert und im Zweifelsfall geht man halt, ja. Und das ist ja auch gut so.
Also wirklich beruhigen kann dann nur der Arzt. Und du hast das ja auch angesprochen, dass man muss die Erfahrungen machen, weil die Grenze, man beim ersten Kind und wir haben halt nur ein Kind. Also mir kommt schon auch immer vor, dass dann Eltern, die so drei Kinder haben, da schaue ich immer gerne nach, sowas wie locker oder wie gehen die mit so Situationen um. Aber wirklich beruhigen kann dich nur dann der Arzt und ich glaube, da muss man einfach wirklich seine Erfahrungen sammeln. Weil ich weiß nicht, ob bei euch das jetzt auch dieses Phänomen auftritt, aber jetzt weniger bei Unfällen, da ist es immer relativ eindeutig gewesen, so welche Aktionen, dass man setzt. Aber beim Kranksein, also unser Kind, die Rosalie, die fiebert sehr schnell, sehr hoch. Das hat uns aber auch einmal ein Arzt bestätigen müssen, als sie einmal 41,4 Fieber hatte und trotzdem noch ansprechbar war und alles, dass uns dann ein Arzt eben gesagt hat, dass sie da anscheinend Tendenz hat, hoch zu fiebern. Und ich aber immer das Gefühl hatte, dass wir recht schnell Medikamente her, fiebersenkendes Mittel hergeben. Und da konnte ich mich am Anfang auch nicht so durchsetzen, weil ich hätte immer gedacht, naja, vielleicht sollte das Kind auch mal mehr fiebern oder so. Jetzt nicht bei 41,4, aber bei den 7 Infektionen, viralen Infektionen davor, hätte ich gedacht, da ist es vielleicht schon notwendig, dass man bei 38, 38,2 gleich das Medikament gibt. Seid ihr da immer da d'accord, das bei Medikamenten geben, weil wir haben die Extremen gebraucht, um da ein bisschen zurückzusteigen. Ich hätte immer schon das Gefühl gehabt, ich würde weniger geben, aber ich hätte es nicht argumentieren können.
Da waren wir uns einig, beziehungsweise habe ich so das Gefühl, ich habe da so eine Meinung und Stefan hat da jetzt keine andere oder so. Also es wird ja immer gesagt, man soll erst ab 38, 38,5 was geben. Das heißt.
Ach, siehst du, hast eine Zahl einmal wo gehört, das hat uns gefehlt.
Genau. Also. Mhm. Die ist aber, ich sage mal, ich glaube, es ist 39, ja. Also wenn es über 40 geht, ist ja wirklich schon hohes Fieber sozusagen. Und wir haben dann relativ bald gemerkt, okay, sie hat irgendwie Durchfall oder sie fühlt sich warm an. Also ich vor allem, oder vor allem, wenn man stillt, merkt man das sofort, wenn irgendwie die Temperatur, also ich zumindest habe gemerkt, wenn das schon ein halbes oder ein Grad höher war, dann habe ich das schon relativ rasch gemerkt. Und wir haben dann schon auch zur Kontrolle Fieber gemessen. Und dann war es eh meistens dann schon bald hoch. Also dass jetzt so ein Kind 2 Tage bei 38 rumdümpelt, ist ja meistens nicht so. Also ich glaube, kleine Kinder fiebern generell,
ja, also schneller mal,
bekommen
ja
eh leichter höheres Fieber als jetzt Erwachsene oder ältere Kinder. Und ja, und wir haben dann eben ab dieser Grenze ihr was gegeben, wenn wir auch gemerkt haben, sie leidet irgendwie, ja. Also wenn sie gut, manchmal haben die Kinder ja auch Fieber und sind relativ gut drauf, da denkst du dir, boah, wenn ich jetzt hier also nicht 39 hätte oder was, also ich lege nur im Bett und die spielen da rum oder so, teilweise ja tagsüber. Aber gerade wenn es dann abends war und es war auch so eine gewisse Elendigkeit zu sehen, dann war ich auch eher der Typ, na, geben wir ihr was, dass sie halt auch gut schlafen kann. Und ich war früher auch bei mir selber immer so, ah nee, und durchhalten und warum auch immer, keine Ahnung. Und jetzt denke ich mir, okay, guter Schlaf ist halt auch wichtig, um gesund zu werden und sich zu erholen. Und das gilt auch fürs Kind. Und deswegen bin ich dann da eher, kann man schon machen. Ja,
ja, aber so, ich finde den Tipp, den du da gerade gegeben hast, also ich finde auch so, also wenn sie dann leiden, also das sind wir dann auch immer so gleicher. Das habe ich auch von vielen anderen Eltern gehört, dass wenn sie dann leiden oder eben Schmerzen haben, dann ist es halt so der Punkt. Und nicht, wenn sie halt eben 39 oder egal welches Fieber haben und herumhüpfen und eigentlich eh Spaß haben, da dann halt eben nichts zu geben. Mir hat es geholfen, es einmal woanders zu hören. Deswegen finde ich es cool, dass du es jetzt auch aussprichst, weil das haben wir noch nicht so aufgelistet. Also diese Leidensskala, also wenn nichts wehtut, dann gibt man nichts, wenn man es auch trotz Fieber, aber wenn es wehtut und auch die Schlafqualität leidet, also das ist dann... Also dann ist es das Leiden der Eltern und der ganzen, dem ganzen Eltern-Kind-Arrangement, sage ich mal.
Wenn ich das ja, und ich finde auch, wir kennen es ja von uns, wenn wir Fieber haben oder einen Infekt, wir haben dann auch Gliederschmerzen und Halsschmerzen und das Schlucken tut weh und der Kopf, und die Kinder können das ja gar nicht sagen. Und ich denke mir, denen wird halt auch einiges wehtun und dazu kommt, wenn das jetzt zum Beispiel ein Ibuprofen-Wirkstoff ist, das wissen ja viele auch nicht, das ist nicht einfach Schmerzmittel, sondern das ist auch, wirkt auch antientzündlich. Und deswegen bin ich bei mir jetzt auch so, wenn ich schon merke, es kommt was oder so, dieses Durchhalten, das ist, glaube ich, irgendwie so eine komische, weiß ich nicht, Nazi-Anthroposophie-Erbe, ich weiß es nicht, dieses, was einen nicht killt, macht, also macht einen stärker, und der Körper muss ja da durch, damit er stärker wird. Ja, also bei gewissen leichten Infekten und leichtes Fieber, alles klar, aber wenn du da was Anti-Entzündliches hast, was dann da auch gleich die Entzündung mit
angreift.
Wie soll ich sagen, in Zaum hält oder so, dann ist es auch gut, das sagen auch oft Ärzte, wenn man merkt, es kommt was, dann nicht jetzt ewig warten, sondern wenn der Hals schon wehtut, dann nimm das und dann ist gleich was Antientzündliches dabei und so. Ja.
Ich habe eine abschließende Frage jetzt noch an dich, Anja, nach dem, was du über deine Erfahrung mit der Toni und Kinder und wie du darauf reagierst, ist nämlich, was die Beziehungen so anbelangt, wenn Kinder und Eltern krank sind. Ich habe vorhin zum Florian gesagt, meine Erfahrung ist, wenn Kinder krank werden und dann die Eltern auch, dann wird in der Beziehung die Zündschnur sehr kurz. Und der Florian hat dann gesagt, wurscht ob kurz oder lang, die Zündschnur, es kracht auf alle Fälle am Ende.
Der Kescher kommt
auf alle Fälle. Wie würdest denn du das sagen, wie kurz oder lang ist die Zündschnur, wenn Kind und Eltern krank werden, oder ist eh wurscht, weil es clasht auf alle Fälle?
Ja, ich glaube, ich verstehe schon. Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt, also ja, eh klar. Man braucht es zwar natürlich überhaupt nicht zusätzlich, aber es kommt ganz sicher, weil alle einfach extrem belastet sind. Und ja, und dann auch, ja, weil auch dieses vielleicht, was dann im Alltag sonst selbstverständlich läuft, ja, das macht ja sie immer und er macht ja das immer und dann läuft das halt alles nicht so rund und dann gibt's Erwartungen und Enttäuschungen und dass man halt, oder das kann ich für mich sagen, dass man mit sich selber auch, also ich bin halt sehr ungern krank und dieses, ich funktioniere jetzt nicht und werde dem Ganzen, was ich hier, was die Ansprüche sind, jetzt vom Kind oder im Haushalt oder an mich, kann ich jetzt nicht erfüllen. Das macht mich halt auch sehr unrund oder so. Und ja, das clasht auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht hilft es halt auch, also es halt, kommt halt immer so auf Deutsch planerisch rüber, aber ich glaube halt, sämtliche Extremsituationen, man kann sie nicht planen, ja, aber für den Fall, dass man sagt, hilft halt schon so eine gewisse Organisation, okay, haben wir halt die Sachen für den Notfall, haben wir ein bisschen was da, weiß jeder, wissen alle Beteiligten, wo das ist, ja, wenn jetzt er oder sie nachts aufsteht oder der eine den anderen ruft und sagt, kannst du mir bitte das bringen, dass derjenige ja weiß, wo das ist und dann nicht irgendwie eine halbe Stunde im Bad herumsucht oder so. Das sind so Dinge, die können nerven. Ja, oder so, dass man ein bisschen Vorräte hat, vielleicht irgendwie eine Suppe im Glas oder, also das macht halt schon mal so, dass wenn die Person, die vielleicht auch eher kocht oder einkauft, wenn die jetzt dann nicht funktioniert, dass die andere Person vielleicht dann auch auf sowas zurückgreifen kann oder so. Also ich finde so ein bisschen preppen schon okay. Also das kann schon helfen. Ja.
Das ist eine gute Zusammenfassung. Vorbereitet sein kann nie schaden. Planen kann man es natürlich nicht.
Und ein bisschen muss man üben halt auch, oder? Also dass man halt mehrere Erfahrungen sammelt, damit man überhaupt weiß, wie ein Plan sein könnte. Also.
Ja. Also ich meine, wir haben auch von Bekannten gehört, die sind dann eher nicht so für den Fiebersaft und machen dann hier die Essigsöckchen und Pipapo. Da habe ich auch mal gedacht, ja, kann ja auch mal probieren, aber das hat der Toni halt überhaupt nicht getaugt. Und ich denke mir dann, ja, also muss man abwägen, ja. Also ich bin jetzt auch niemand, der ein Fan davon ist, bei irgendeinem Pups gleich ein Antibiotikum zu nehmen, ja, weil das auch wirklich viel gute Dinge zerstört im Körper. Aber wenn es arg hart auf hart kommt, nimmst du das halt. Aber jetzt bei diesem Fiebersaft, da denke ich mir, okay, wenn jetzt vielleicht eh schon alle am Sand sind, dann brauche ich jetzt hier nicht noch die häusliche Kräuterapotheke zusammenmörsern und so weiter. Also wer es will, wer es kann, bitte, also super, aber ich denke mir so, ja, dass ich nachts dreimal aufstehe und die Essigsocken Batscherl wechsle, ja, das ist dann irgendwie, wenn es gut funktioniert mit dem Kind und es wirkt und man hat Kraft dafür, ja, aber ich denke mir dann, ja, kann man auch anders machen. Man kann es sich auch leicht machen. Ja. Leicht her.
Anja, vielen Dank für deine Erfahrungen. Wie du es wahrgenommen hast. In dem Fall muss ich sagen, klingt das sehr ähnlich, wie ich es wahrgenommen habe und darüber spreche. Da sind wir uns mal doch durchaus im Großen und Ganzen einer Meinung, würde ich sagen.
Und ich fand es recht spannend, die trotzdem eine andere Seite vom gleichen Moment zu hören. Und eben, das sind dann trotzdem zwei Blickwinkel auf die gleiche Sache und das finde ich als Außenstehender auch da ganz, ganz spannend.
Ja, schön. Bin mal gespannt, was der Stefan erzählt hat.
Ja, da kannst du auch gespannt sein.
Ja, man darf gespannt sein.
Okay, cool, so, dann danke dir, Bussi, Baba, bis später.
Ciao, tschüss.
Ciao, Anja.
Ist immer spannend, so von den gleichen Erlebnissen, andere Sichtweise, ähnliche Sichtweise, aber doch von einem anderen zu sehen und ist immer wieder was dabei. Wie ist das für dich, wenn du bist ja nicht dabei gewesen sozusagen?
Nein, ich bin nicht dabei gewesen. Also ich habe das dann schon illustriert, also speziell diese Situation im Rettungswagen hat mich sehr interessiert, weil da warst du ja dann nicht dabei und Ja, also dieses zweimal auf die gleiche Situation aus zwei verschiedenen Personenperspektive zu schauen, finde ich spannend.
Fand ich auch. Kranke Kinder, kranke Eltern, Fragezeichen, war unser Thema heute. Wir werden sicher nochmal drüber reden, wahrscheinlich mit einer Ärztin, Kinderärztin, die uns dann noch eine andere Sicht mal auf die Dinge erzählt. Bis dahin, Florian, bleibt gesund.
Ja, und gesund macht's bleiben,
gut. Genau. Freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder gemeinsam hier gegenüber sitzen. Genau, wir sind ja dann bald gemeinsam auf der Bühne in Passau, im Passauer Podcast Festival. So ist es. Am 18. Oktober, 18 Uhr, mit einem Gast, der von einer ganz anderen Ecke kommt. Aber mehr verraten wir noch nicht.
Na dann, man darf gespannt bleiben. Jetzt bringe ich nichts mehr raus.
Bussi, Papa.
Tschüssi.
Vater Kater.